Ich möchte heute Morgen ein ernstes Thema ansprechen. Die Bibelstelle finden wir im Neuen Testament in 2. Timotheus 3, ab Vers 1. Da heißt es: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Und in Vers 14 geht es weiter. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Bibel, die ist im Gegensatz zu vielen Ratgebern, die ihren Ursprung nicht im menschlichen Geist, sondern im göttlichen Ratschluss hat. Sie blickt nicht nur weit in die Vergangenheit zurück, das können wir Menschen auch, und klärt uns darüber auf, wie unsere Erde entstanden ist, das können wir Menschen nicht, beziehungsweise wie die Sünde, die wir doch jeden Tag so überdeutlich spüren können, in die Welt gekommen ist, sondern sie blickt auch weit in die Zukunft. Und sie berichtet uns, was einst für Zustände auf dieser Erde herrschen werden, und auch heute bereits herrschen. Die Bibel warnt uns hier. Sie warnt uns hier ganz eindeutig vor Zeiten, die da kommen sollen und die, so scheint es, alle Regeln brechen werden. Zeiten also, die jede bestehende Ordnung über den Haufen werfen werden. Vielleicht unter dem Deckmantel besonders modern und besonders weltoffen zu sein. Eine Gesellschaft. Und erst recht eine christliche Gesellschaft kann jedoch nur bestehen, wenn es bestimmte Regeln gibt. Das heißt, wer nur sich selbst liebt, wer nur dem Gelde nachjagt, wer sich über andere erhöht und sich für etwas Besseres hält, wer lästert und seine eigenen Eltern missachtet, wer für all das, was er bekommen hat, nur Undank und Lieblosigkeit übrig hat, wer ohne jede Bereitschaft zur Versöhnung ist, andere verleumdet und unbeherrscht und voller Gewalt ist, und wer nur auf das eigene Vergnügen aus ist, der hat nicht verstanden, was Leben wirklich heißt. In Wirklichkeit macht er ein Leben, ein Zusammenleben sogar unmöglich. Und einige von diesen, die tun noch so, als seien sie Christen, verlästern jedoch den Namen Gottes mit ihrem Tun Tag für Tag. Unser Bibeltext sagt hier ganz wörtlich: Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Man könnte über sie sagen, da ist mehr Schein als Sein. Das heißt, die grell erleuchtete Fassade, sie sieht offen und auch einladend aus, aber dahinter, da ist das Dunkle, das Düstere. Aber wir Menschen, Wir kennen das doch, oder? Leider, leider fallen wir oftmals darauf rein. Und das ist noch nicht mal ein Thema, was nur die Gemeinde betrifft. Die meisten von uns haben schon mal ein Auto gekauft, ja? Lasse ich mich dann nur vom äußeren Schein blenden? Oder schaue ich auch mal in den Motorraum? Oder aber an uns Männer gerichtet. Ich sehe eine schöne Frau. Die lacht mich an. Ihr Lippenstift und ihr Make-up ziehen mich magisch an. Aber habe ich mich für ihre Herzenshaltung überhaupt schon einmal interessiert? Wir könnten hier ganz, ganz viele Beispiele für das immer gleiche Phänomen finden. Mehr Schein als Sein. Und natürlich gibt es das auch im Gemeindebereich. Und deshalb auch die Frage an jeden von uns heute Morgen. Was suchst du ganz persönlich in der Gemeinde? Was ist für dich ganz besonders wichtig? Der nette Plausch nach dem Gottesdienst? Der leckere Kaffee, den die Schwester immer kocht? Oder aber ist es der luxuriöse Eingangsbereich oder dieser Gemeinderaum, der einfach etwas hermacht und, sagen wir doch mal offen, wir haben es doch im Leben zu was gebracht. Da wollen wir doch auch nicht in irgendeine Hinterhofklitsche gehen. Oder aber, gibst du dich auch mit einem kleinen Raum im Untergeschoss zufrieden? Sofern dort nur Gottes Wort ohne Menschenfurcht gepredigt wird. Und hier sollten wir uns einfach alle mal prüfen, ja? Auf jeden Fall, um wieder auf die Menschen zurückzukommen, glaube ich, dass von solchen Menschen, die eigentlich gar keine wiedergeborenen Christen sind, die es jedoch nach außen hin vorgeben, die vielleicht größte Gefahr für die Menschen auf der Suche nach Gott aus. Diese Menschen sind es nämlich, die oftmals nicht klar zu erkennen sind und deshalb die Suchenden in die Irre führen. Bruder Frank hat da am 12.06. bereits auch drüber gepredigt. Und im Übrigen, die Bibel ist da absolut eindeutig. In Lukas 17 heißt es, also Jesus spricht da zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Und die Bibel warnt uns eindeutig. Von solchen Menschen halte dich fern. Meidet Menschen, die euch hinunterziehen und euch vom rechten Wege abbringen wollen. Meidet Menschen, die euch zur Sünde verführen wollen. Sprecht die Sünden offen an, damit auch diejenigen, die die Gefahr nicht sehen, vor ihr gewarnt werden. Habt den Mut hier, der Sünde und dem Sünder Widerstand zu leisten und euren Weg geradlinig zu gehen. Und um ehrlich zu sein, das war mit Sicherheit zu keiner Zeit einfach. Der breite Weg, ja, die Bibel nennt das ja so, der breite Weg, wie die Bibel sagt, ist immer der Weg, wo die meisten Menschen wandeln werden. Der schmale Pfad jedoch ist oftmals beschwerlich und mit Mühe und Not verbunden. Das heißt, seine Meinung offen zu vertreten, zu Gott und seinen Überzeugungen zu stehen, das erfordert Mut und das erfordert auch Standhaftigkeit. Seid mutig und standhaft. Eine demokratische Gesellschaft, eine wie jene, in der wir leben, wird nur dann existieren können, wenn die Menschen bereit sind, ihre Meinungen zu vertreten, auch wenn dies auf Widerstand stößt. Und ein Christ wird in unserer Gesellschaft zwangsläufig auch auf diesen Widerstand stoßen. Das heißt, wer zu Gott und der Bibel hält und die Sünde offen anspricht, der wird sich nicht nur Freunde machen. Ganz im Gegenteil. Trotzdem, bleibt auf eurem Weg. Wenn wir wirklich etwas aus unserer Geschichte, der deutschen Geschichte, gelernt haben sollten, dann ist es doch das, dass wir Gefahr laufen, den Pfad der Menschlichkeit zu verlassen, wenn wir uns bedingungslos dem Zeitgeist verschreiben. Das heißt, der Geist der Zeit Der wird immer den breiten Weg wählen. Der Geist der Zeit wird immer auf der bequemen Straße unterwegs sein und wird die Menschen mit betörender Musik und lieblichen Gerüchen zur Nachfolge auffordern. John Bunyans Pilgerreise, wer sie schon mal gelesen oder gehört hat, da wird das ganz gut verdeutlicht. Aber auch hier gilt, mehr Schein als Sein. Doch bleibt wachsam. Schon viele glaubten daran, auf dem rechten Wege zu wandeln und gingen dennoch in die Irre. Und die Bibelstelle, die wir heute haben, führt dazu aus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Viele von euch sind schon sehr, sehr lange in dieser Gemeinde. Eine Gemeinde, die von sich sagt, dass sie den Namen Gottes, Gott selbst sozusagen, verherrlichen will. Das ist ein gewaltiger Anspruch, liebe Geschwister. Ein Anspruch, dem wir wohl oftmals nicht gerecht geworden sind. Wir alle, ob nun einfaches Gemeindemitglied oder Ältester, ob jung oder alt, wir waren nicht immer so sanftmütig und ruhig, haben nicht immer zugehört, waren nicht immer Vorbilder und Christen, wie sie sein sollten. Ja, wir waren auch oft Sünder, und zwar nicht besser als die, die sich selbst nicht als Christen bezeichnen. Und bestimmt, so sind Christen. Aber Christsein heißt auch und gerade, dass man seine eigene Fehlbarkeit eingesteht. Nicht ich bin es, der vor Gott Gerechtigkeit findet, sondern durch Christi Tod am Kreuz von Golgatha stehe ich reingewaschen vor Gott. Und deshalb die Frage, wo suchst du ganz persönlich deine Gerechtigkeit? Bei dir selbst? Auf wen setzt du dein Vertrauen? Auf dich und deine Fähigkeiten? Von daher sei es mir gestattet, einen Rat an uns alle heute Vormittag zu richten. Schauen wir nicht auf die fehlbaren Menschen, auch nicht auf die fehlbaren Menschen in dieser Gemeinde, sondern schauen wir alle auf das, was hinter dieser Gemeinde steht. Es ist, wie unsere Bibelstelle überaus klar herausstellt, die Heilige Schrift. Es ist Jesus Christus, es ist Gott persönlich. Und deshalb müssen wir auch unsere Bibel gut kennen. Denn, liebe Geschwister, woher sollten wir sonst unsere Maßstäbe hernehmen? Aus Rundfunk und Fernsehen vielleicht? Mir ist dieser Punkt ganz, ganz, ganz wichtig, denn wir Menschen tendieren immer dazu, uns zu sehr von Menschen abhängig zu machen, uns zu sehr auf Menschen zu konzentrieren und zu verlassen. Und lasst uns hier alle gewarnt sein. Dies geschieht oftmals mit lauterem Sinn, dies geschieht oftmals mit scheinbar klarem biblischem Bewusstsein. Aber auch allem Anschein nach eindeutige Wege können in die Irre führen. Diese Problematik ist auch deshalb so komplex, so schwierig, weil es für beide Seiten hier ganz viele Fallstricke gibt. Wir alle wünschen uns doch eine klare Führung. Einen vollmächtigen Prediger und wirkmächtige Älteste. Und wenn wir solche in der Gemeinde haben, dann sind wir natürlich auch dankbar. Und wir zeigen dies auch deutlich. Das ist alles gut gemeint. Für die Ältesten und den oder die Prediger lauert hier durchaus aber eine reale Gefahr, dass sie sich das Lob der Gemeinde zu sehr zu Herzen nehmen und am Ende ihre eigene Person, ihr eigenes Können für zu wichtig erachten. Für die Gemeinde aber wiederum besteht hier auch eine ganz große Gefahr, dass man nämlich Wohl und Wehe des Ganzen von einzelnen Personen abhängig macht. Dass man am Ende glaubt, dass nur durch den Prediger oder nur durch die Ältesten ein Fortbestand gewährleistet sei. Und ist es nicht auch wirklich so? Gibt es nicht genügend Beispiele, die eine solche Sichtweise auch wirklich belegen würden? In der Weltgeschichte kamen und gingen ganze Reiche, stiegen Firmen auf und verschwanden auch wieder. Ja, es war so, weil die charismatischen Führungspersönlichkeiten starben und danach das von Menschen Geschaffene zerfiel. Es zerfiel, weil nur der Genius eines Einzelnen das Ganze zusammenhielt. Aber wie ist es mit der Gemeinde Gottes? Wer baut hier? Wessen Genius ist hier entscheidend? Wir wissen es eigentlich alle. Es ist Gott, der Herr, der hier baut. Und doch tappen wir immer wieder in diese Falle hinein. Auf der anderen Seite ist es aber auch wahr und es ist richtig, dass Gottes Gemeinde aus Gliedern mit unterschiedlichsten Gaben besteht. Und es ist auch unbezweifelbar wahr, dass es durchaus einen Unterschied macht, wer nun die Predigt hält, wer für die Seelsorge zuständig ist oder wer italienische Gerichte für die Kinder- und Jugendstunde zubereitet. Wir wollen hier heute Morgen durchaus glasklar und hart die Wahrheit sagen. Nicht jeder hat die Gabe zu predigen. Und nicht jeder hat die Gabe, seelsorgerisch tätig zu sein. Und nicht jeder hat die Gabe, lecker zu kochen. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich noch niemals für die Gemeinde gekocht habe und dies auch in Zukunft, das verspreche ich euch, nicht machen werde. Denn eine Predigt ist halt nicht nur das Aufzählen von Bibelstellen oder das Verlesen eines geschriebenen Textes, genauso wie ein Koch. Ich rede jetzt über etwas, wo ich wirklich keine Ahnung habe, aber ich versuche mich der Sache anzunähern. Genauso wie ein Koch nicht alle Zutaten in einen Topf wirft und dann hofft, dass am Ende ein schmackhaftes Essen daraus wird, so ist natürlich auch die Predigt ein schmackhaftes Gericht, wo es nicht nur auf die einzelnen Zutaten ankommt, sondern auch auf die folgerichtige Anordnung, die Vortragsweise, die Empathie mit den Zuhörern, die eine Predigt lebendig und ergreifend macht. Jeder, der jetzt aufmerksam zugehört hat, wird sagen, gibt es da nicht einen Widerspruch? Alles, was ich zuvor gesagt habe, soll daher natürlich nicht heißen, dass es vollkommen egal ist, wer predigt und wie er predigt. Und trotzdem kommt es nicht auf den Prediger an, ob eine Predigt nun ins Herz des Menschen, das Herz des Sünders trifft. Ja, aber wie passen dann diese beiden Aussagen zusammen? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Wie kann es sein, dass eine Sache gleichzeitig bedeutsam und doch auch unbedeutend ist? Nun, ich glaube, die Antwort ist gar nicht so schwer. Gott hat uns allen Gaben gegeben. Und wir sollten auf jeden Fall versuchen, unsere Gaben zur Ehre Gottes einzusetzen. Wer gut kochen kann, der koche. Wer fit im Internet ist, der betreue die Homepage. Und wer predigen kann, der predige. Nicht zu seiner Ehre und Herrlichkeit, sondern zur Herrlichkeit Gottes. Und wenn man es so handhabt, dann ist auch klar, dass es nicht unsere Talente und Fähigkeiten sind, die im Fokus stehen, sondern Gottes Gnade, der die Gaben verteilt, so wie er will. Und dann können wir uns mit dem ältesten freuen, der die Gemeindemitglieder so liebevoll betreut. Dann freuen wir uns für die Schwester, die so lecker Bulbul gekocht hat. Und wir sind dankbar, dass unser Prediger so überzeugend predigt. Und dann sollte für uns alle klar sein, dass letztendlich nur Gott allein die Ehre zukommt. Nämlich jene Ehre, die ihm gebührt. Und Gott ist es auch, der unter Umständen eine Gemeinde über einen längeren Zeitraum ohne festen Prediger belässt. Dafür mag es aus Gottes Sicht auch handfeste Gründe geben. Gründe, die wir oftmals nicht verstehen. Wir dürfen Gott jedoch bitten, uns die Herzen zu öffnen für seinen Ratschluss, damit wir erkennen mögen, warum er handelt, wie er handelt. Und noch einmal blicken wir auf den heutigen Bibeltext. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Gleich zu Anfang steht etwas, was man heute so schon gar nicht mehr sagen würde. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Ich denke, es müsste heute gesellschaftlich korrekt heißen, du aber verändere dich ständig und bleibe bloß nicht in dem, was du irgendwann einmal gelernt hast, da es heute nicht mehr zeitgemäß ist. Das heißt, schon die Kinder lernen in der Schule, dass es nichts mehr von Bestand gibt. Alles ist einer immerwährenden Veränderung unterworfen und es gibt keine unumstößlichen Wahrheiten mehr. In Vorbereitung meiner Predigt, das ist jetzt 2 Wochen her, kam eine Sendung zu Ehren einer Kölner Theologin, Dorothee Sölle, und es wurde ihr berühmtes Glaubensbekenntnis aus dem Jahre 1971 vorgetragen. Das lautet nämlich: Ich glaube an Gott, der die Welt nicht fertig geschaffen hat, wie ein Ding, das immer so bleiben muss, der nicht nach ewigen Gesetzen regiert, die unabänderlich gelten, nicht nach natürlichen Ordnungen von Armen und Reichen, Sachverständigen und Uninformierten, Herrschenden und Ausgelieferten. Ich glaube an Gott, der den Widerspruch des Lebendigen will und die Veränderung aller Zustände durch unsere Politik, durch unsere Arbeit. War andersrum, durch unsere Arbeit, durch unsere Politik, aber das wäre, denke ich, keinem aufgefallen. So, mir geht es jetzt gar nicht darum, Dorothee Sölle hier ihr Werk und Wirken in irgendeiner Weise zu bewerten. Mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es darum, aufzuzeigen, welche Gedankenspiele im Namen der Kirche, im Namen des Glaubens durchgeführt wurden und werden. Wenn ich die Aussagen in diesem Glaubensbekenntnis ernst nehme, so ist doch ganz klar, dass ich meine Gottesdienste anders gestalten werde, dass ich meine Kinder anders erziehen werde und dass meine Verkündigung ganz andere Prioritäten haben wird. Und diese Aussagen sind zunächst einmal völlig wertneutral, ja? Es geht nur darum, eins und eins zusammenzuzählen. Das heißt, wenn wir einen Gott haben, der nicht nach ewigen Gesetzen regiert, wie es in diesem Bekenntnis heißt, dann ist klar, dass es keine Sicherheit und keine Kontinuität mehr geben wird. Mal ganz abgesehen davon, mal am Rande erwähnen sozusagen, dass diese Aussage der Heiligen Schrift natürlich völlig widerspricht, wird diese Einstellung unweigerlich natürlich zu weitreichenden Konsequenzen führen. Und auch ein Gott, der den Widerspruch des Lebendigen will, ist ein Gott, die Älteren werden sich erinnern können, der eher dem Geist der 68er Studentenrevolte entspricht, als dem Gott der Bibel. Denn die Bibel lehrt ja gerade, dass Gottes Wege nicht die unseren sind. Gott ist ja gerade nicht ein menschliches Wesen, welches seine Meinung täglich ändert, ja sogar ändern muss, da neue Erkenntnisse hinzugekommen sind. Gott ändert sich jedoch nicht und seine Gesetze bestehen ewiglich, da Gott allwissend ist und er daher auch weiß, was er tut. Das heißt, wer hier anfängt herumzudeuteln, der versündigt sich an der Heiligen Schrift. Und deshalb warnt uns Paulus hier auch so überdeutlich: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Er heißt, die Bibel ist nicht ein Konstrukt von Wirklichkeit, ja, welches dann immer wieder der Veränderung unterworfen ist, sondern sie ist die Wirklichkeit. Und ich stelle uns die Frage, heute Morgen, glauben wir noch daran? Wie viele Christen glauben doch gar nicht mehr an das, was da in der Bibel steht? Und oftmals wissen sie ja noch nicht mal, was da genau steht. Und wenn man sie darauf hinweist, dann werden sie zum Teil auch noch wütend, weil man sie mit der Wahrheit der Schrift konfrontiert und das unbequem ist. Es kommt dann so aggressiv rüber, so als Angriff. Ja, wenn man schon am Sonntag in den Gottesdienst geht, ja, man ist dann schon mal morgens aufgestanden und naja, dann aber bitte ohne große Störung. Gott kann ja eigentlich schon mal froh sein, dass wir überhaupt da sind am Sonntagmorgen. Und Gott ist doch die reine Liebe. Wie könnte er da Kritik üben? Und in diesem Geist gestalten wir dann, oder gestalten viele, wir hoffentlich nicht, ihren Alltag. Die Kinder werden so erzogen und das Christsein gelebt. Und bei diesem indifferenten Wohlfühlevangelium ist auch nicht unverständlich, warum Christen heute gar nicht mehr wissen, warum sie den Herrn Jesus denn überhaupt noch brauchen. Und weiterhin wird hier außerdem deutlich, dass mit solch einem Hintergrund auch jegliche Auseinandersetzung, jeglicher Dialog mit anderen Glaubensrichtungen scheitern muss. Denn wenn ich selbst nicht mehr an die unumstößlichen Wahrheiten der Bibel glaube, dann werde ich dies natürlich ausgesprochen oder auch unausgesprochen auch von meinem Gegenüber erwarten. Und wenn es keine unveränderlichen Werte mehr gibt, dann kann ich natürlich auch ohne Bauchschmerzen in eine Diskussion über alles und jedes einsteigen, weil es gar keine Überzeugungen mehr zu verlieren gibt. Das jedoch ist eine sehr, sehr naive und kindliche Vorstellung. Sie funktioniert auch nur dann, wenn mein Gegenüber ebenfalls ohne Fundament und ohne feste Überzeugung ist. Sobald mein Gegenüber jedoch seinen Glauben, seine Werte, seine Überzeugungen als absolut ansieht, dann werde ich mit meinem Relativismus und mit meinem pittoresken Konstruktivismus nur ein müdes Lächeln oder aber tiefste Verachtung ernten. Das gilt im Übrigen nicht nur für Glaubensfragen. Ohne Fundament, ohne eine wind- und wetterfeste Überzeugung bin ich nur ein Blatt, welches von den Stürmen des Lebens mal hierhin und mal dorthin geweht wird. Und hier kommt eine ganz, ganz große Herausforderung auf uns Eltern und auf die Großeltern zu. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Haben wir es gehört? Wir Eltern stehen hier in der Pflicht. Ich möchte dies immer und immer wieder betonen. Von Kindheit an sollen unsere Kinder die Heiligen Schriften kennen. Unausgesprochen setzt das natürlich auch voraus, dass wir Eltern die Bibel kennen. Da ich Wissen ja natürlich nur dann vermitteln kann, sofern ich selbst etwas von etwas Ahnung habe. Es bedeutet aber noch etwas. Auch das kennen wir in unserer Zeit nicht, auch in christlichen Gemeinden oftmals nicht. Es bedeutet aber auch, dass ich es meinen Kindern nicht freistellen werde, ob sie nun eine Andacht haben wollen oder ob sie am Sonntag mit in den Gottesdienst gehen. Diese Entscheidung treffen die Eltern und hier insbesondere der Vater als geistliches Oberhaupt der Familie. Punkt. Dies würde ich auch niemals zur Diskussion stellen. Die Betonung liegt natürlich hier auf dem Wort Kinder. Wenn die Kinder irgendwann erwachsen sind, dann müssen und dann dürfen sie natürlich ihre eigenen Entscheidungen treffen. Bis dahin jedoch sind wir als Eltern hier verantwortlich und werden, da bin ich mir ganz sicher, von Gott auch einst dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist in der heutigen Zeit ganz, ganz besonders wichtig. Weil unsere Bibelstelle den Schwerpunkt gerade auf die Aussage, die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, legt. Denn wo hole ich mir denn meine Ratschläge her, damit ich weise werde? Aus dem Nachmittagsprogramm des Fernsehens, aus irgendwelchen Blogs im Internet oder vielleicht aus kleinen Filmchen auf YouTube oder vielleicht vom Nachbarsjungen, der in allen Bereichen so viele Erfahrungen hat. Wohl den Kindern und auch den Erwachsenen, die die Bibel als Ratgeber betrachten. Und vielleicht wird an dieser Stelle auch deutlich, in welche Richtung sich eine Gesellschaft entwickeln wird, die den Rat der Bibel ausschlägt. Eine Gesellschaft, in der es vor allem um wirtschaftliche Fragen geht und Gott überhaupt keinen Platz mehr hat. In den letzten Tagen gab es ja große Umwälzungen in Europa. Und wer die Brexit-Debatte verfolgt hat, konnte feststellen, was für viele Menschen nun den Untergang des Abendlandes darstellt. Es ist nicht die Tatsache, dass immer weniger Menschen eine persönliche Beziehung zu ihrem Herrn haben. Nein. Oder dass vielleicht Nordrhein-Westfalen die meisten Salafisten in ganz Deutschland beherbergt. Nein. Oder dass eine um die andere Kirche, sieht man ja auch in Wuppertal, verkauft wird, denn es gibt keine Gläubigen mehr. Nein. Alles nicht so schlimm. Die Apokalypse ist eingetreten, als Großbritannien ausgetreten ist. Um mich da nicht misszuverstehen, ich will als Christ auf gar keinen Fall einen christlichen Gottesstaat, da ich weiß, dass wir fehlbaren Menschen mit dieser Macht gar nicht umgehen könnten. Aber ich glaube fest daran, dass die Tatsache, dass man Gott völlig aus dem täglichen Leben ausgeklammert hat und seine Prioritäten ohne jeden Gottesbezug setzt, negative Auswirkungen auf Leben und Zusammenleben der Menschen in unserem Land haben wird. Und das besonders Verwerfliche besteht für mich darin, dass wir eine ungeheure Schuld gegenüber unseren Kindern und Enkelkindern auf uns laden. Denn wenn wir längst tot sein werden, müssen sie die Konsequenzen für unser Tun und Handeln tragen. Ja? Dann wird man höchstens noch sagen können, warum ließ man eigentlich diesen Zug weiterfahren, wo doch alle Anzeichen auf ein ungutes Ende hindeuteten. Ich möchte von daher heute mal prophetisch werden. Ich will dies tun. Allein um auch vor der Nachwelt diesen Nachweis abzulegen, dass es eine Lüge ist, dass wir es nicht haben kommen sehen. Wir alle hatten Augen, um zu sehen und Ohren, um zu hören. Wir wussten es, obwohl die meisten später einmal sagen werden, das haben wir ja so gar nicht ahnen können. Aber es findet im Moment ein enormer Wertewandel in unserem Lande und auch in Europa statt. Alleine schon durch die Millionen von Zuwanderern, die ihre eigenen kulturellen Prägungen mitbringen werden. Und schon heute ist es an Wuppertaler Schulen so, dass die muslimischen Schüler oftmals die Mehrheit stellen. Natürlich kann man jetzt die Frage stellen, wo ist das Problem? Nun, für einen Namenschristen mag das völlig egal sein, denn er geht wahrscheinlich von seiner eigenen substanzlosen Nichtüberzeugung aus. Für einen überzeugten Moslem bedeutet das jedoch, dass bei sich verändernden Mehrheitsverhältnissen auch die Ansprüche und Forderungen lauter werden, die eine immer stärkere Hinwendung zum Islam einfordern werden. Und auch hier zähle ich nur eins und eins zusammen. Und nebenbei bemerkt, aus muslimischer Sicht ist das auch völlig berechtigt. Ja? Ich verstehe die Muslime. Warum sollen sie das auch nicht tun? Denn was hat unser angeblich christliches Abendland denn auch noch dagegen zu setzen? Es gibt immer weniger Kinder, aber die Selbstliebe steigt. Wir schielen mehr auf Geld und Ruhm als auf Gottes Ehre. Und unser augenscheinliches Vergnügen steht an erster Stelle. Aber Gottesfurcht ist ein Fremdwort für uns. So, liebe Geschwister, wen wundert es da noch, dass die genannten Entwicklungen vor uns ablaufen? An dieser Stelle könnte ich nun schließen und an jeden hier im Saal in düsteren Gedanken und Zweifeln zurücklassen, aber das werde ich nicht tun und das will ich auch nicht tun. Denn, und ich muss auch ehrlich sagen, wo ich da in der Predigt gesessen habe, mich lässt das Ganze nicht kalt. Und ich bin mir ganz sicher, dass das, was ich gerade genannt habe, Sachen sind, die nichts mit Glaskugeln zu tun haben und irgendwelchen, weiß ich nicht, Mutmaßungen, sondern das ist die Realität. Und kein einziger von uns wird jemals sagen können, er hat es nicht kommen sehen. Das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Aber trotz allem, keine Wüste, keine Sintflut, kein Heer des Pharaos und kein Mensch werden uns jemals von der Liebe Gottes scheiden können. Und wenn wir auch noch durch noch so dunkle Täler wandern, so wissen wir, dass unser mächtiger Herr bei uns ist. Und von daher wollen wir heute daran denken, dass viele, viele Jahre wir schon die Möglichkeit hatten, Gott kennenzulernen. Und das wollen wir auch nie in unserem Leben vergessen, was auch immer kommen mag. Denn kein Geld der Welt und keine Karriere und kein scheinbar sicheres Leben, all die Dinge, die heute so wichtig sind, trägt auf Dauer und über den Tod hinaus. Und kein Unglück und keine Bedrängnis sind größer als unser Herr Jesus. Und so möchte ich meine Predigt auch schließen mit einem klaren Appell, auch für all jene, die hier vielleicht sitzen und den Herrn überhaupt noch nicht kennen sollten. Johannes 3,16: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen.